Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondel, guten Tag und auch schon guten Abend. Die Zeit zwischen Tag und Abend bis 18 Uhr gehört hier im Deutschlandfunk unter anderem und vor allem Nonkonformistinnen und Nonkonformisten. Zum Beispiel den russischen Nonkonformisten. So werden die Künstlerinnen und Künstler genannt, die sich in der Sowjetunion dem staatlich verordneten sozialistischen Realismus verweigerten. Einblicke in die russische Gegenkunst gibt es jetzt im Museum Fürstenfeldbruck und gleich hier in Kultur heute. Alles andere als ein Konformist war auch George Steiner, mehrsprachiger Autor und Literaturwissenschaftler, Komparatist, Essayist, Kritiker, ein Performance-Künstler der Literaturtheorie. George Steiner war ein brillanter und schillernder Intellektueller, Polyglott und Kosmopolit, geboren in Paris, Studium in den USA, Hochschullehrer in Genf und Cambridge. Das sind nur einige Koordinaten von Steiners Leben und Denken, das er selbst unter dem Titel Errata erzählt und bilanziert hat. Denn jede Autobiografie, so Steiners Überzeugung, müsse eine Liste und Irrtümer sein. Der letzte Irrtum wäre also der Tod. Mit 90 ist George Steiner gestern in Cambridge gestorben. Ein Nachruf von Burkhard Müller-Ulrich.
George Steiner ist immer auf die Grundfragen losgegangen, hat aus ästhetischen Erfahrungen jeweils ein philosophisches Thema gemacht. Schon sein erster Großessay, 1960 erschienen, handelte von einem fundamentalen geistigen Gegensatz, der sofort klar wird, wenn man den Titel hört: Tolstoi oder Dostojewski. Hier das apollinische, dort das dionysische Prinzip in der Literatur, hier politische Aufklärung, dort psychologischer Abgrund, hier der große Zusammenhang, dort die radikale Vereinzelung. Ein Jahr später folgte schon der nächste intellektuelle Donnerschlag, der Tod der Tragödie. Ein Ritt durch die Geistesgeschichte von der griechischen Antike bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Selbst in Oxford, wo er mit einer Vorstufe dieser Arbeit promoviert wurde, galt eine solche Gesamtperspektive als ungewöhnlich. Aber Steiner war schon damals in der Weltliteratur im wahrsten Sinne zu Hause.
Ich gehöre einer alten Tradition. Das berühmte Nazi-Wort war Luftmenschen. Nehme ich mit Freude an, die Luft ist etwas Schönes, der Wind bläst sehr gut. Oder ich denke mir immer, wo sind so viele der Meisterwerke des Jahrhunderts geschrieben worden? In Hotels, Proust natürlich im Ritz zum Beispiel, schönes Hotel in Paris, oder auf Zügen. Oder der Wittgenstein erklärt, wenn man wirklich tief denken will über Metaphysik, im Bahnhofbuffet. Da lässt sich grundsätzlich metaphysisch denken.
Geboren 1929 in Paris, wuchs Steiner in einer großbürgerlichen Familie dreisprachig auf: Deutsch, Englisch und Französisch. Seine Eltern waren Wiener Juden, die den Nationalsozialismus früh kommen sahen. 1940, einen Monat vor dem deutschen Einmarsch in Paris, siedelten sie nach New York über. George Steiner besuchte das französische Gymnasium in Manhattan und wurde 1944 amerikanischer Staatsbürger. Er studierte in Chicago und an der Harvard University. Danach ging er nach England und begann für den Economist zu schreiben. Als er vom neu gegründeten Churchill College in Cambridge 1961 als Fellow aufgenommen wurde, wollte er Komparatistik lehren, was zwar seiner Biografie und seinem Naturell entsprach, aber bei seinen Kollegen auf Ablehnung stieß. Wozu solle Komparatistik gut sein, wurde ihm entgegengehalten. Die Universität biete Studien aller Sprachen und Literaturen an, vergleichen könnten die Studenten selber.
Wir sind in einer Zeit, wo man Rezensionen liest und nicht Bücher. Wir haben jetzt ungefähr 25.000 bis 27.000 Literaturdoktorarbeiten im Jahr im Westen und in Russland. Eine komplette Parodie. Menschen publizieren das 18. Buch über das 19. Buch, über das 20. über Keats, Joyce, Shakespeare und Henry James. So kam es, dass unsere Zunft so arrogant geworden ist, zu sagen, ich kann es analysieren, und eine Art Triumphalismus des Kritischen, des Analytischen.
So lehrte er englische Literatur in Cambridge und Komparatistik im französischsprachigen Genf ab 1974 in halbjährlichem Wechsel, schrieb hunderte Literaturkritiken und Essays für das Times Literary Supplement und den New Yorker, machte zum Beispiel Robert Musil und Paul Celan in der angelsächsischen Welt bekannt und verfasste hin und wieder Prosastücke wie den Skandaltext »The Portage to San Cristobal of A.H.« Mit den Initialen ist Adolf Hitler gemeint, der, so der Plot der Erzählung, im Amazonas-Dschungel untergetaucht ist und dort 30 Jahre nach Kriegsende von jüdischen Nazijägern aufgegriffen wird. Jedoch untersagte er die Veröffentlichung einer deutschen Übersetzung, so oft ihn Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld um die Erlaubnis dazu bat. Dabei gehörte Steiner vollkommen zur Suhrkamp-Kultur. Von ihm stammt sogar dieser Begriff.
In der Prätention des Professors liegt etwas tief Lächerliches. Was riskieren wir? Eine schlechte Rezension von einem anderen Professor kann sehr unangenehm sein. Sehr. Und man wird wütend und schlaft schlecht und brüllt seine Frau und seinem Hund an. Ich habe eine herrliche Hündin, die hole ich an, wenn manchmal die schlecht. Aber das ist kein sehr großes Lebensrisiko. Der Künstler riskiert seine ganze Hoffnung, seine Spes Humana. Ein schlechtes Bild, ein schlechtes Gedicht, ein schlechter Roman ist etwas selbstmörderisch Gefährliches.
Er war ein Performance-Künstler, der Literaturtheorie als große Oper zelebrierte. Dabei konnte er gefährlich sein, aufbrausend und autoritär. Er warf Studenten, die sich während seiner Shakespeare-Vorlesungen an der Uni Genf nicht mucksmäuschenstill verhielten, aus dem vollbesetzten Hörsaal. Er ging mit Diskussionsgegnern ungefähr so liebevoll um wie ein Kannibale mit einem Säugling, um ein Bonmot des von ihm verehrten Walter Benjamin zu zitieren. Er errang vor jedem Publikum und unter allen Umständen nach wenigen Minuten die rhetorische Lufthoheit, und zwar nicht zuletzt durch sein Talent der Komik, der Selbstironie und des scharfen Witzes.
Tja, und gerade das fehlt ja zurzeit oft sehr. Komik, Selbstironie und Witz. Burkhard Müller-Ulrich erinnerte an den Literaturwissenschaftler und Essayisten George Steiner, der gestern mit 90 Jahren in Cambridge gestorben ist. Hass ermüdet mich, hat Steiner übrigens mal in einem Interview gesagt. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist 17.42 Uhr. Hart arbeitende Bauern auf dem Feld und stolz marschierende Kinder unter roter Flagge. Porträts von Stalin und Lenin, große Reiterstatuen und tapfere Soldaten. Die Bildwelten des sozialistischen Realismus waren die Fortsetzung der politischen Propaganda der Sowjetunion mit den Mitteln der Kunst. Das war Staatsdoktrin und wer da nicht mitmachte, durfte offiziell auch keine Kunst machen. Verweigerer des sozialistischen Realismus wurden ausgeschlossen, verfolgt und eingesperrt und gelten bis heute als Nonkonformisten. Eine Ausstellung in Fürstenfeldbruck zeigt jetzt diese lange kaum beachtete Gegenkunst aus Russland und fragt auch, was das ist, nonkonform. Julian Ignatowitsch war dort.
Ein Mann im Schnee. Er liegt am Boden, mit dicker Jacke und festen Schuhen, sein Gesichtsausdruck Stahl, weiße Flocken fallen auf ihn nieder. Ist er tot? Schläft er? Oder macht er einfach eine Pause? Gleich drei Titel trägt dieses optisch eindrucksvolle, aber auch verstörende Werk des russischen Malers Wladimir Kurtjukow, erklärt Kuratorin Verena Bokamp.
Das Ganze heißt dann Ruhm zur Arbeit oder die Nostalgie oder die Meditation auf Russisch. Also damit hat er mit so einem ironischen Augenzwinkern, denkt dem Betrachter, verschiedene Dinge an die Hand gegeben. Man hat verschiedene Assoziationen, stellt sich verschiedene Fragen. Und das ist typisch für die Kunst eigentlich Kurtjukows.
Typisch für die Kunst aller nonkonformen russischen Maler, die wir hier in der Ausstellung sehen. Ob kritisch, ironisch oder einfach nur persönlich, die 80 Werke der neuen Künstler eint, wie bei Kurtjukows anspielungsreichem Mann im Schnee, eine Bedeutungsoffenheit, eine Mehrdeutigkeit. Sie lassen sich nicht auf eine Interpretation oder einen Stil festlegen, wollen sich nicht festlegen lassen. Und genau das macht sie zu nonkonformer Kunst, so die plausible These der Schau.
Was interessant ist, dass sie eben, trotzdem sie nonkonform heißen, wo man meint, die Malerei müsste jetzt auch sehr radikale, revolutionäre Themen immer haben, Inhalte, ist es nicht so. Die Inhalte der Bilder sind, wie sie auch bei westlichen Künstlern natürlich wären oder auch sind, da gibt es eine große Bandbreite. Also es gibt natürlich mal politische Assoziationen oder Zitate, Anklänge, Themen in den Bildern, aber die meisten Bilder haben sehr persönliche Inhalte, es sind Landschaften, es sind Porträts, es sind abstrakte Bilder. Deswegen muss man mit dem Vorurteil ein bisschen aufräumen, dass man sagt, russische nonkonforme Kunst muss unbedingt politische Inhalte haben.
Ein guter, aber auch nicht ganz neuer Ansatz. Denn schon der wenig bekannte russische Maler Dmitri Krasnopevtschew sagte, jeder Nonkonformist sei eine Insel, ein unabhängiges Land, das nach seinen eigenen Gesetzen lebt, unter seiner eigenen Fahne. Die Künstler wurden unter der Staatsdoktrin des sozialistischen Realismus in der Sowjetunion ausgegrenzt und isoliert. Eine Erfahrung, die ihr Leben bis heute prägt. Auch wenn sie, wie der jüngste gezeigte Künstler Nikita Nikta, Jahrgang 1979, in Deutschland sozialisiert wurden. Die Bilder sind der anschauliche Beweis. Da ist zum Beispiel der sehr humorvolle und vordergründig naiv malende Valery Valius, der mal fliegende Engel und sinnliche Fantasiewesen im Stil von Marc Chagall malt, dann ein höllisches Inferno wie bei Francis Bacon. Oder Ivan Olasiuk, der mit seinen schnellen, gestischen Pinselstrichen an die abstrakten Expressionisten erinnert und auch Alltagsgegenstände und Lebensmittel wie gemahlenen Kaffee oder Eierschalen in seinen Gemälden verwendet. Man denkt an Paul Klee, Willem de Kooning oder Cy Twombly und meint zwischenzeitlich fast in einer Überblicksschau zur westlichen Kunst des 20. Jahrhunderts zu stehen.
Ausdrücklich knüpfen sie an die klassische Moderne. Es gibt bestimmte Anklänge an Picasso, an Expressionisten. Und das ist etwas, was in Russland ja auch nonkonform ist. Diese Malerei war eben lange Zeit nicht akzeptiert, nicht gewürdigt. Die große Überschrift ist eigentlich dieses Streben nach Freiheit in der Kunst.
Dass dabei immer wieder typisch russische Ikonen auftauchen, ein Lenin-Konterfei, Hammer und Sichel, der fünfzackige rote Stern oder mosaikartige Formen, die an orthodoxe Sakralbilder erinnern, wie bei Alexander Ossipow, eine weitere Entdeckung der Schau, macht die Werke zu einzigartigen Chimären zwischen West und Ost. Die gezeigten Künstler sind bis heute allesamt kaum bekannt oder auf dem Kunstmarkt gehandelt, weder in Russland noch in der restlichen Welt. Die Künstlerin Lucine Breitscheidl, aus deren Fundus fast alle gezeigten Bilder stammen, wurde so auch eher zufällig zur Sammlerin. Sie kennt einige der Künstler persönlich, bekam manches geschenkt und bei der Ausfuhr nach Deutschland auch immer wieder von Amts wegen bestätigt, dass die Werke für den russischen Staat wertlos sind. Sie sagt:
Jeder einzelne von diesen Gemälden ist gemalt, ohne den Zweck, sie verkaufen zu müssen. Das ist Seele des Künstlers. Die haben sie gemalt, weil sie es so wollten.
Nonkonform heißt also auch, ohne kommerziellen Hintergedanken, ohne Agenda, ohne Advokat. Und dass ein kleines Museum in Fürstenfeldbruck diesen Außenseitern Platz bietet, ist erfreulich und aufschlussreich zugleich.
Sagt Julian Ignatowitsch über die Ausstellung Nonkonform mit Werken der sogenannten russischen Nonkonformisten im Museum Fürstenfeldbruck. Es klingt ja erst einmal wie eine Meldung aus der Welt des organisierten Verbrechens, die in einer Kultursendung eigentlich nichts verloren hat. Der bulgarische Glücksspielunternehmer und Milliardär Wasil Borkow wurde am Sonntag in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen. Die bulgarische Justiz hatte den Mann wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Soweit also die vermischte Meldung. Gleichzeitig aber wurde bekannt, dass auch die Kunstsammlung von Wasil Borkow im Visier der Ermittler ist. In der Thrace Foundation, dem privaten Museum des Milliardärs in Sofia, wurden Kunstobjekte beschlagnahmt. Deutschlandfunk-Redakteur Stefan Koldehoff recherchiert schon seit langem über die Verbindungen zwischen Kunst und Verbrechen. Was für Kunstwerke, Herr Koldehoff, wurden da jetzt in Sofia beschlagnahmt und warum?
Es geht um antike Kunstwerke, also um Stücke aus der thrakischen Kultur. Das ist mal ein Volk gewesen, das auch auf dem Boden des heutigen Bulgarien gelebt hat. Wir reden also über kunsthandwerkliche Arbeiten aus Edelmetallen, vor allen Dingen aus Gold und das in einer sehr, sehr hohen Qualität.
Diese Thrace Foundation, also kommt von thrakischer Kunst, und der Milliardär Borkow, die sagen ja jetzt, der bulgarische Staat habe sich barbarisch verhalten und die Objekte ohne rechtliche Grundlage mitgenommen. Aber diese Sammlung von Borkow soll ja immerhin mehr als 3000 antike Artefakte umfassen. Kann denn so eine Sammlung überhaupt auf legalem Weg zustande kommen?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die man sich stellen muss. Er selbst sagt natürlich, das war so und es gäbe für alles Papiere. Nun muss man gerade bei diesen alten kulturhistorischen Gegenständen wissen, dass seit vielen, vielen Jahren, seit es nämlich ein Bewusstsein dafür gibt, wie viel aus Raubgrabungen stammt, wie viel illegal exportiert worden ist, viele Länder Erlasse haben, nach denen es klar definierte Papiere geben muss für solche Stücke. Also vor allen Dingen Grabungslizenzen, wo kommt's her? Und dann auch Exportlizenzen bzw. Verkaufsgenehmigungen. Denn in vielen dieser Ländern gehört mal erst per se alles, was im Boden gefunden wird, dem Staat. Und dann muss entschieden werden, ob es möglicherweise auch die Finder bekommen können oder welche Lösungen man sonst trifft. Solche Papiere lassen sich A fälschen und B, also wenn Sie zum Beispiel an ein Museum gehen und was verkaufen möchten und behaupten, das befindet sich seit über 100 Jahren in Familienbesitz, dann hat es da diese Regelungen einfach noch nicht gegeben. Und das ist wohl auch der Verdacht, der jetzt bei dieser Sammlung besteht, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Dafür gibt es auch durchaus konkrete Anhaltspunkte. Der Sammler hat nämlich tatsächlich 2007 all diese Dinge schon einmal ausstellen wollen.
Und hat es nicht getan. Also sind die Vorwürfe nicht neu gegen diese Sammlung?
Nein, das Ganze sollte stattfinden in Brüssel. Anlass war die Aufnahme Bulgariens in die Europäische Union. Und da gab es im Vorfeld schon Proteste. Proteste A seitens der Regierung, aber auch B seitens bulgarischer Abgeordneter im Europaparlament. Und jetzt ist die Frage bei diesen Protesten 2007, was spielte da die Hauptrolle? Ja, zum einen sicherlich der Vorwurf, da versucht jemand seine eigene Sammlung durch eine Ausstellung in Brüssel im parlamentarischen Kontext weiß zu waschen. Aber es gab damals eben auch schon die sehr konkret erhobenen Vorwürfe, er hat die Sachen illegal erworben oder jedenfalls nicht alles legal erworben. Und das ist jetzt wieder aufs Tapet gekommen. Und vor diesem Hintergrund versucht man eben jetzt das eine und das andere auseinanderzuhalten und zu sagen, ja, wir haben Fragen an ihn, was sein Vermögen angeht, was sein Verhalten angeht, was mögliche kriminelle Aktivitäten angeht. Es geht aber eben auch um den kulturellen Aspekt, um die Sammlung selbst.
Zeigt dieser aktuelle Fall in Sofia jetzt also, ja, dass zumindest in Europa der Kampf gegen diesen antiken Handel, also gegen die kriminellen Machenschaften im antiken Handel, jetzt endlich wirklich ernst genommen wird?
Also jedenfalls in Bulgarien und ohne jetzt in irgendeiner Form rassistisch sein zu wollen oder auch nur den Anschein zu erwecken, das ist eher neu. Also es gibt verschiedene Staaten in Europa, bei denen es noch nicht die Regel war, dass man darauf guckt, wie Sammlungen zustande kommen. Also das ist zunächst mal was Erfreuliches. Es wirft aber auch noch mal ein Licht darauf, gerade im antiken Handel, wie viel da immer noch geschieht, nicht legal geschieht. Auch in Westeuropa, auch in Deutschland, mit gefälschten Exportlizenzen, mit unklaren Herkünften, mit Behauptungen, die sich nicht überprüfen lassen und welch großer kultureller Schaden damit uns allen entsteht.
Dankeschön, Stefan Koldehoff, voraufgezeichnet über die fragwürdige Kunstsammlung eines bulgarischen Milliardärs, die Thrace Foundation in Sofia, aus der jetzt zahlreiche Objekte vom bulgarischen Staat beschlagnahmt wurden. Es ist 17.52 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Und Kultur heute, das bedeutet ja auch Vielfalt. Gesellschaftliche Vielfalt, Diversität sollte sich auch in Kunst und Kultur wiederfinden. Ist aber nicht unbedingt so. Spiegeln zum Beispiel die deutschen Theater in ihren Spielplänen und Ensembles die Vielfalt der Gesellschaft wider? Darüber wurde gestern Abend in der Berliner Volksbühne diskutiert, beziehungsweise es waren sich eigentlich alle einig. Unter der Überschrift »That's not my story« befanden Theaterleute und Wissenschaftlerinnen, Dramatiker und Kulturpolitikerinnen, es ist noch nicht allzu weit her mit der Diversität auf deutschen Bühnen. Oliver Kranz berichtet.
Pinar Karabulut ist Theaterregisseurin, Kind türkischer Einwanderer, aufgewachsen am Niederrhein. Obwohl sie erst 32 ist, hat sie schon in Berlin, Wien, München und Zürich inszeniert. Dabei setzt sie gern Schauspieler mit ausländischen Wurzeln ein. Doch das, sagt sie, sei im deutschen Theater nicht selbstverständlich.
Weil es noch zu viele Menschen, egal ob weiblich oder männlich, es draußen auf der Straße, in der U-Bahn, im Theater, auf der Bühne, hinter der Bühne gibt, die ein Problem damit haben und das nicht gerne sehen.
Wer ausländisch aussieht oder mit Akzent spricht, habe es schwer, sagte Pinar Karabulut bei der Podiumsdiskussion im Roten Salon der Volksbühne.
Für mich bedeutet Diversität eigentlich, dass ich ein queeres, feministisches Ensemble habe mit gewissen sogenannten Migrationshintergründen. Aber zur Diversität gehören auch deutsche Schauspieler. Für mich kann das auch bedeuten, es sitzt jemand vielleicht im Rollstuhl oder hat irgendwie jemand eine Sprachschwierigkeit. Also es gibt ja Verschiedenes.
Denn auch diese Menschen kommen im Theaterbetrieb nur selten vor. In Berlin hat die Kulturverwaltung ein Projektbüro eingerichtet, das die Diversität der Kulturszene fördern soll. Es wird von Sandrine Mikosé-Ekens geleitet.
Wir brauchen eigentlich Quoten. Das gibt tatsächlich einige Hinweise darauf, dass Quoten sehr erfolgreich sein können. Nicht nur im Hinblick auf, wie sich die Zusammensetzung zum Beispiel einer Mitarbeiterinnenschaft verändert, sondern auch darauf, wie Menschen sich anders kennenlernen und sich anders wahrnehmen und sich auch dadurch Vorurteile verändern.
Doch Quoten sind natürlich nur ein Instrument, um für Diversität in der Kulturlandschaft zu sorgen. Änderungen im Bildungssystem wären ein anderes. Sandrine Mikose-Ekins kritisierte die Kunsthochschulen.
Schon in der Auswahl, wer zum Beispiel an eine Schauspielschule oder eine Kunsthochschule kommt, da finden bereits im Auswahlverfahren bestimmte Ausschlüsse statt, die dazu führen, dass bestimmte Menschen da gar nicht erst so einfach reinkommen.
Wer weiß, männlich und heterosexuell ist, ist in Deutschland definitiv im Vorteil. Das sagte auch Susanne Keuchel, die die Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen leitet. Doch langsam kämen die alten Normen ins Wanken. In puncto Geschlechtergerechtigkeit könne man Fortschritte verzeichnen. Doch darüber werde auch schon lange diskutiert.
In 68er-Bewegung war sozusagen der erste große Aufschlag, wo man angefangen hat, eben die Geschlechterrollen Mann-Frau in Frage zu stellen, während der Diskurs im Kontext von Migration leider relativ spät in Deutschland angefangen hat. Also man hat ja ganz lange Zeit sich geweigert zu akzeptieren, dass man Einwanderungsland ist.
Und das, so Susanne Keuchel, habe die Öffnung der deutschen Gesellschaft erschwert. Die Teilnehmerinnen der Diskussion in der Volksbühne forderten mehr Toleranz, vor allem in Sachen Sprache. Pinar Karabulut versteht nicht, warum Schauspieler, die mit Akzent sprechen, von den Bühnen oft abgelehnt werden.
Was soll das? Also vor allen Dingen kann ich das ja auch als Regisseurin entscheiden, ob ich einen Spielerin oder Spieler haben will, wie gut er spricht oder nicht. Und wenn, dann kann man das ja auch, wie es so schön heißt, benutzen oder als Mittel sehen.
Womit allerdings nicht gemeint ist, dass Migranten nur Migranten spielen sollen.
Mein Wunsch wäre ja, dass alle spielen dürfen, aber das müsste halt bedeuten, dass es eine Form von divers im Sinne von POC, von queer, von nicht abled auf der Bühne zu sehen sein müsste.
Doch das wäre ein Systemwechsel. Es müsste sich nicht nur die Zusammensetzung der Ensembles ändern, sondern auch die der Leitungsetagen. Widerspruch gab es gestern nicht. Es saßen weder Intendanten noch rechte Kulturpolitiker auf dem Podium. So wurde aus der Diskussion eher ein Selbstvergewisserungsgespräch. Die Forderungen, die dabei gestellt wurden, haben es aber durchaus in sich. Der deutsch-vietnamesische Regisseur Dan Thi Nguyen brachte es auf den Punkt. Es gehe nicht darum, ein Stück vom Kuchen zu bekommen, sondern darum, Baklava zu machen.
Backkunst und Diversität an deutschen Theaterbühnen. Oliver Kranz berichtete von der Diskussion gestern Abend an der Berliner Volksbühne. Und hier und jetzt fehlen noch die Kulturnachrichten. Das Judensau-Relief an der Wittenberger Stadtkirche darf bleiben. Zumindest vorerst. Genaueres weiß Anne Seidel.
Ja, genau. Das hat das Oberlandesgericht in Naumburg heute entschieden. Das antisemitische Relief aus dem 13. Jahrhundert muss also nicht entfernt werden. Das Gericht bestätigte damit ein erstes Urteil aus dem vergangenen Jahr. Geklagt hatte ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde. Der Kläger empfindet die Plastik als Beleidigung. Sie diffamiere das Judentum und symbolisiere den Antisemitismus in Kirche und Gesellschaft, sagt er. Das Relief zeigt eine Sau, an deren Zitzen Juden saugen, außerdem einen Rabbiner, der dem Tier unter den Schwanz schaut. Tatsächlich sieht auch das Naumburger Gericht in der Plastik eine Beleidigung, allerdings nur, wenn man sie isoliert betrachte. Heute habe sie als Teil eines Mahnmals samt Informationstafel keinen beleidigenden Charakter mehr. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, der Fall könnte noch bis vor den Bundesgerichtshof gehen. Mehr zu diesem Urteil und der Debatte um das Judensau-Relief hören Sie auch morgen Vormittag in unserer Sendung Tag für Tag ab 9:55. Ein millionenteures Museum direkt am Meer, entworfen von einem Star-Architekten und darin Werke aus der berühmten Sammlung der St. Petersburger Eremitage. All das hätte die Stadt Barcelona haben können. Hätte. Denn nach 7-jähriger Verhandlungsphase hat die katalanische Stadt ihre Pläne für eine Dépendance der Eremitage wieder auf Eis gelegt. Gescheitert ist das Ganze wohl an der Standortfrage. Die Hafengegend, in der das Museum hätte gebaut werden sollen, ist bereits jetzt von Touristen überlaufen und ein neues Museum hätte weitere Menschenmassen angezogen. Barcelona brauche die Eremitage nicht, heißt es daher jetzt aus der Stadtverwaltung. Nach der Absage hat allerdings eine andere spanische Stadt direkt den Finger gehoben. Die Hauptstadt Madrid hat offensichtlich großes Interesse an einem Ableger des russischen Kunstmuseums. Bereits in den kommenden Tagen sollen dazu erste Gespräche stattfinden. Und der Komponist und Bratschist Volker David Kirchner ist gestorben. Das meldet sein Verlag, der Schott Verlag. Er komponierte mehrere musikdramatische Werke, außerdem Stücke für Orchester, Solokonzerte und Kammermusik. Volker David Kirchner wurde 77 Jahre alt.
Dankeschön, Enne Seidel, mit den Kulturnachrichten. Und damit geht Kultur heute für heute zu Ende. Ich bin Katrin Hondel. Danke fürs Zuhören und auch fürs Weiterhören. Weiter geht es gleich mit den Informationen am Abend, unter anderem zum demokratischen Vorwahlchaos im US-Bundesstaat Iowa. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.